Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater Jesus Christus. Amen. Wer war Jeremia, von dem wir gleich in dem Predigtext einiges hören werden? Er entstammte einem Gebiet des Stammes Benjamin in Anatot und kam aus dem dort ansässigen levitischen Priestergeschlechts. Also er war quasi ein Sohn eines Priesters. Und man kann von daher eben ausgehen, dass er bestens Bescheid wusste, was in der Überlieferung seines Volkes so gesagt wurde. Und persönlich, wenn wir jetzt Jeremia ein wenig studieren würden, werden wir feststellen, dass er unter den Gerichtsankündigungen, die er aussprechen muss, wirklich gelitten hat. Jeremia wurde nicht zur Selbstverwirklichung berufen, sondern um als Bote die Stimme Jahwes zu verkörpern. Und das war auch der eigentliche Auftrag der Propheten im Alten Testament, beziehungsweise der Auftrag der Apostel im Neuen Testament. In 2. Petrus 2,1 lesen wir, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also es ist keine menschliche Aufgabe und auch keine menschliche Sache, sondern im Geist, im Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes geredet. Wenn wir jetzt Jeremia uns ein wenig ansehen, wie ich gerade schon angesprochen habe, dann sehen wir hier einen sehr sensiblen jungen Mann. Er litt nicht nur unter diese drohende Katastrophe, die hat er auch innerlich mitgenommen. Das hat ihn bewegt, das hat ihn beschäftigt. Er litt unter den Nachstellungen seiner Verwandten. Er litt unter den Nachstellungen der Tempelpolizei. Und er litt unter den falschen Propheten der damaligen Zeit. Also wenn wir das Leben Jeremias ein wenig betrachten wollen, werden wir feststellen, dass es sehr viele Parallelen zu Jesus gibt, die wir in den synoptischen Evangelium verfolgen und nachlesen können. Und ich möchte jetzt diese Berufungsgeschichte Jeremias einmal lesen und bitte da auch die Gemeinde noch einmal aus Respekt vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, berührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Lass mich noch, bevor ich jetzt gleich mit der Predigt beginne, einiges zu dem Namen Jahwe sagen. Ich habe ihn in der Gliederung immer wieder erwähnt. Jahwe, das haben wir begriffen, das ist Hebräisch und der Eigenname Gottes. im Alten Testament. Wir finden da nur die Buchstaben JH, WH. Und mit diesen Namen unterscheidet sich der Gott Israels im Monotheismus von den heidnischen Göttern im Polytheismus der Vielgötterei. Und der Name bedeutet so viel wie ich bin da. Ich bin da. Schon vor der Geburt Jeremias war Gott da. Und auch vor meiner und deiner Geburt war Gott da. Er ist da. Aber es heißt auch, ich werde sein, der ich sein werde. Der Name leitet sich hier von dem hebräischen Verb sein ab und drückt aus, dass Gott ewig, unabhängig und immer gegenwärtig ist. Bevor ich heute Morgen diese Kirche betreten habe, war Gott schon da. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade vergessen habe, in der Liturgie das Lied anzustimmen, Gott ist gegenwärtig. Ich habe überlegt, ob ich das nachhole, habe es jetzt gelassen. Aber das ist mir sehr wichtig, dass Gott gegenwärtig ist. Er ist gegenwärtig. Er ist da. Das ist uns, muss uns klar werden. Denn das ist gleich wichtig, wenn wir es auch in der Predigt hören, mit wem wir es zu tun haben. Wer spricht zu uns? Es ist der ewige, unabhängige Gott. Diesen Namen, das wissen wir, kommt aus 3. Mose 14. Am brennenden Dornbusch stellt Gott sich so vor, als Mose fragt, was soll ich sagen, wer mich sendet? Also im Gegensatz zum deutschen Alphabet hat man im Hebräischen nur die Mitlaute und die Selbstlaute werden dann durch Buchstaben und anderen Zeichen durch Striche ersetzt. Deswegen ist auch nicht ganz klar, wie man den Namen ausspricht, aber er bedeutet so viel, er ist der Heilige, er ist der Abgesonderte. Und deswegen wird auch im Judentum der Name traditionell nicht ausgesprochen. Wenn ein Jude in einem oder in der Tora liest und kommt auf den Namen, dann sagt er einfach Adonai, was übersetzt Herr bedeutet. Und wenn wir in unsere deutsche Übersetzung schauen und finden das Wort Herr in Großbuchstaben, ist es eben dieser Hintergrund. Und ich habe jetzt schon gerade angedeutet, ich habe diese Punkte bewusst so hingeschrieben, damit wir wissen, wer hier redet. Und so habe ich die Überschrift gewählt, die besondere Aufgabe des Jeremias. Die Anrede Jahwes an Jeremia, die Ausrede des Jeremias, die Antwort Jahwes, die Aufmunterung Jahwes, die Ausrüstung Jahwes, die Aufgabe Jahwes an Jeremia. Kommen wir jetzt also zum ersten Punkt, die Anrede Jahwes an Jeremia. Und des Herrn Wort geschah zu mir, also zu Jeremia. Und allein an diesem Satz könnten wir jetzt 3 Bibelstunden anhängen, was das bedeutet, wenn Gott spricht. Die Worte Jeremias in dem Buch und auch später in den Klageliedern folgen nicht den Worten, wie wir sie allgemein in geschichtlicher Linie großer Denker kennen, Schriftsteller, Dichter, Sportmoderatoren oder auch Komiker, die sich gerne selber hören. Die Worte des Propheten, das hatte ich schon angedeutet, kommen nicht aus eigener Weissagung, sondern wir lesen in dem Kontext immer, so spricht der Herr. Und das macht deutlich, dass Jeremia und auch die anderen Propheten, letztendlich auch die Verkündiger, nur Boten sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also, der Prophet ist Bote, was aber nichts an seinem Sendungsbewusstsein hindert. Und auch keinen Abbruch tut. Zum Buch Jeremia müssen wir jetzt noch 2 Sachen sagen. Einmal ist es zunächst eine zeitlose Wahrheit. Es geht hier um eine besondere Situation, wirtschaftlich, politisch, wie auch religiös. Und doch geht das Wort über dieses Zeitfenster hinaus. Und das wird uns deutlich, wenn wir an die Geburt oder von der Geburt Jeremias hören. Vers 5 sagt hier: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Also schon vorher. Und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Hier haben wir einen ganz, ganz tiefen Einblick in die Pläne Gottes, der also nicht so spontan reagiert, sondern der die Zeitabläufe unter seiner Kontrolle hält. Und das müssen wir uns hier deutlich machen. Die Berufung Jeremias erfolgt unabhängig von seiner Leistung. Er konnte noch gar keine Leistung bringen. Und Jeremia konnte auch noch gar keine Fehler machen oder gute Taten tun. Er war einfach dazu bestimmt, dem Herrn zu dienen. Menschliches Leben ist Gott gegeben und Gott gewollt. Menschliches Leben ist kein Zellhaufen, wie es uns heutzutage gesagt wird, der achtlos getötet werden darf. Menschliches Leben ist schützenswert. Es hat ein Recht, und das steht selbst im Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1 bis 3 noch, des Menschenwürde ist unantastbar. Wir müssen einfach kommen, schauen, woher wir kommen. Wir sind ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Und daher dürfen wir das auch nehmen, dass Gott uns etwas zutraut und dass Gott uns, wenn er uns geboren hat, auch einen Auftrag gibt. Als Pilatus Jesus fragt, ob er ein König sei, antwortet Jesus: Du sagst es, ich bin ein König. Und dann sagt Jesus weiter: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus ist ganz selbstbewusst. Er sagt hier: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen. Jesus hatte einen Auftrag. Wir wissen aus 1. Johannes 3,8, dass er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und so haben auch wir einen Auftrag. Wir können uns natürlich nicht mit Jesus vergleichen, in keiner Phase. Aber auch wir haben einen Auftrag und einen Beitrag zu leisten, um den Willen unseres Schöpfers zu entsprechen. Dieser Vers: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, ist kein Sondergut in der Schrift. Die Theologen sprechen hier vom Hapax Legomenon. Das heißt also ein Wort, was nur einmal in der Schrift vorkommt. Entweder nur im Alten Testament, nur im Neuen oder in der gesamten. Also ein Wort, was es nur einmal gibt, was es entsprechend auch schwerer zu übersetzen ist. Nein, das ist es nicht. Hiob sagt: Deine Hände haben mich gebildet und bereitet. Und David schreibt im Psalm 139: Du hast meine Nieren bereitet und hast mich im Mutterleib gewoben. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, Psalm 22. Und Jesaja schreibt: Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Und hier lesen wir: Ich kannte dich, ehe ich dich bereitete. Das dürfen wir auch heute mitnehmen, dass unser Leben nicht dem Zufall entspringt, sondern dass unser Leben bedeutet, dass wir eine Aufgabe haben. Und wenn wir Christen sind, dann die Aufgabe, als Dank für Golgatha unseren Dienst zu führen, den nur wir tun können. Kein anderer, nur wir. Weil nur wir in dem Bereich leben, wo wir leben, weil wir nur mit den Menschen Kontakt haben, zu denen wir Kontakt haben. Und die Frage, die ich hier stelle, ist: Wie gehst du mit dieser Tatsache um, dass Gott dich vor deiner Geburt schon kannte? und auch, dass Gott dich in ein Amt ruft. Und deswegen, hatte ich ja gerade schon angedeutet, haben wir das Lied 427 auch nicht zufällig gesungen. Und auch die anderen Lieder, die wir gesungen haben, oder das Lied und was wir singen werden, ist nicht zufällig. Und wenn du die Hausaufgaben machst, die ich jetzt auch aufgeben soll, habe ich auch unten noch 5 Fragen dazu gestellt. Schau dir das während der Woche an. Nun magst du ja sagen, okay, bei Jeremia habe ich verstanden und bei Jesaja, da war das einfach so, die wurden von Geburt aus ausgesondert. Aber ich weiß davon nichts. Gut, das kannst du vielleicht so sagen. Dann darf ich dich damit trösten. Das war bei den meisten Propheten so, wie es auch bei den Aposteln war. Der Prophet Amos schreibt, ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, geh hin und weissage meinem Volk Israels. So höre nun des Herrn Wort. Amos wurde aus seinem Beruf genommen. Und nicht anders sehen wir das ja auch bei Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus. Das waren Fischer, bis Jesus sie zieht und rausholt. Wir haben gehört von Matthäus, er war Zöllner. Paulus war Zeltmacher, bevor er in den Dienst gerufen wurde. Und ich kann nicht einschätzen, wie es in deinem konkreten Fall hier in der Kirche oder auch in der Internetgemeinde ist. Aber ich weiß, wenn du als lebendiges Glied am Leib Christi lebst, dann hast du eine Funktion und hast eine Aufgabe. Jahwe beruft in dieser wirtschaftlichen, politischen Krise Israels keinen mächtigen General. Und er beruft auch keinen anerkannten Diplomaten. Er beruft diesen unerfahrenen Jeremia. Und Jeremia selber will nicht. Er will chillen. Er will sein Leben, seine Jugend genießen. Und somit komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, die Ausrede des Jeremias. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Nicht nur Jeremia will sich hier wegducken, auch andere gestandene Gottesmänner können ihren Auftrag nicht sofort begreifen. Von Mose wissen wir, er kommt mit der Ausrede und sage, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und dann sagt er, oh nee, ich habe eine schwere Zunge, ich bin nicht beredet gewesen. Zacharias, eine ganz andere Geschichte im Neuen Testament, kriegt die Ankündigung, dass seine Frau Elisabeth schwanger wird, kann das auch nicht fassen, was Gott da zu ihm sagt. Von Hananias hören wir in der Apostelgeschichte, als er zu Saul gesandt wird, Herr, da hast du dich vertan. Ich weiß, dass Saul viele Menschen umbringt und umgebracht hat und zu dem soll ich jetzt hingehen. Manchmal ist es schwer, wenn Gott uns einen besonderen Auftrag gibt oder uns etwas Besonderes zumutet. Und was ist jetzt deine Ausrede? Was spricht dich an? Was ist die Ausrede heute zu sagen, ach nee, aber ich bin die Ausnahme. Alle, aber nee, also bei mir ist es anders. Schaut, so wie Mose, Zacharias, Hananias und andere eine Ausrede gebraucht haben, hört Gott sie an und antwortet darauf. Gott hört hier einfach zu und er sagt dann, sage nicht, ich bin zu jung. Sag das nicht. Vielleicht kannst du jetzt sagen, naja, ich bin zu alt. Oder vielleicht, ich bin zu krank. Sag das nicht. Meine Mutter, 1933 geboren, eine ganz einfache, schlichte Frau, mit wenig Schulausbildung. Eben der Kriegszahl geschuldet. War durch Leiden des Krieges, durch verschleppte Mandelentzündung und andere Geschichten eben, schwer herzkrank und hatte einige Herzoperationen über sich ergehen lassen müssen. Und sie hatte Zugang zu Professoren und Doktoren, wo wir im Allgemeinen keinen Zugang haben. Denn vor der OP kamen sie zu ihr hin und sagten: Frau Katzner, morgen werden wir ein Schnittchen machen. Sie wissen um die Konsequenzen, wir wissen all das, wir geben unser Bestes, aber wir wissen nicht, ob sie die Operation überleben. Und dann konnte meine Mutter Zeugnis geben. Sie sagte dann, sie hat ihre Hände gefaltet und hat dem Herrn ihr Leben anvertraut. Und sie ist durch des Herrn Führung, wie auch immer, aufgewacht und wurde schlussendlich noch 76 Jahre. Also lass uns nicht sagen, ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder ich bin zu dumm oder was auch immer. Keine Ausrede. Das ist eben das liebste Möbelstück des Teufels, die lange Bank. Das kommt aus dem 15. Jahrhundert. Damals wurden die Gerichtsakten verschriftlicht. Und man hatte keine so heute Bücherregale, sondern man schrieb es auf eine physisch lange Bank und dann wurden die ganzen Akten nach hinten und nach vorne geschoben. Wichtigere kamen dazwischen und so sind auch einige, die verurteilt werden sollten oder deren Unschuld bewiesen werden sollten, darüber verstorben. Und das ist das, was der Teufel macht. Er blockiert uns so lange, bis es zu spät ist. Wenn ich etwas erkannt habe, dann soll ich es sofort umsetzen. Wenn ich erkenne, dass ich eine Hilfeleistung geben muss, eine Pflichterfüllung habe, dann darf es nicht zu spät sein, sondern dann muss ich sofort reagieren. Und deswegen auch hier der Aufspruch von Jahwe noch einmal, sage nicht, ich bin zu jung. Und das ist ja auch, was dem jungen Timotheus gesagt wird. Paulus ermutigt ihn, ein Vorbild zu sein, trotz seines jungen Alters. Der Herr sprach, Jeremia spricht, ich bin zu jung. Und Gott sagt, Jahwe sagt, predige, wozu du berufen bist, wozu ich dich sende. Und das mit einer Bestimmtheit, wenn wir den Text uns ansehen, dass es hier einen unverzüglichen Gehorsam erwartet. Jeremia sollte also nicht die Frage nach seiner Tauglichkeit stellen, sondern er sollte gehorsam sein, wenn Jahwe ruft. Und der Auftrag, den er bekommt, ist jetzt doppelt. Geh zu allen, zu denen ich dich sende. Das heißt auch zu denen, die nicht hören wollen. Und dann noch weiter, predige alles, was ich dir gebiete. Also nicht nur deine eigenen Gedanken, deine eigenen Einschätzungen, nicht nur eine Auswahl dessen, was ich sage, sondern alles. Und nicht nur danach, wo den Menschen die Ohren jücken. Das ist die Frage jetzt an uns. Stehen wir da, wohin Gott uns gesandt hat? Sagen wir das, was Gott uns aufgetragen hat. Und zu diesem kategorischen Befehl, den jetzt hier Jahwe ausspricht, gibt er ihnen auch eine Ermunterung. Er lässt jetzt Jeremia nicht allein und er lässt auch uns nicht allein. Denn dass Jeremia an seine Grenzen kommen wird, ist doch klar in diesem Umfeld, wohin Gott ihn sendet. Und da sagt er, das ist der nächste Punkt, die Aufmunterung Jahwes, fürchte dich nicht vor ihm. Denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und das müssen wir zusammenfassen. Gott gibt hier einen Auftrag, aber er gibt auch seine Zusage. Gott sagt nicht, ach Jeremia, das wird alles nicht so schlimm, mach es nicht so doll, das wird schon werden. Gott spricht hier, er will ihn erretten. Das heißt, er wird in Bedrängnis kommen und er wird Anfeindungen erleben. Jeremia ahnt es, Gott weiß es. Und er sagt ihm, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und was für eine größere Aussage können wir hier hören? Ich denke hier noch einmal an die Berufung des Sauls. Dort lautet der Auftrag an Hananias, geh nur hin, dieser Saul ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Königen und vor dem Volk Israel. Ein auserwähltes Werkzeug. Und da hören wir auch gleich, wie viel er leiden muss. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das heißt, schon gleich bei der Berufung kommt das Ernüchternde, es wird nicht lustig. Da gehört eben Leid dazu. Und wer das lesen möchte, kann ja gerne einmal Apostelgeschichte 26 lesen und vertiefen. Aber eins ist klar, wenn Gott redet, kann der Prophet nicht schweigen. In Amos 3 lesen wir, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Wenn Gott jemand anspricht und ihm diesen Auftrag gibt, dann, ganz klar, können wir nicht schweigen. Und dieses Wort hier, fürchte dich nicht, das haben wir schon das ein oder andere Mal gehört, nennt man auch priesterliches Heilswort. Also wir wissen ja, dass Jeremia aus dieser priesterlichen Linie kam und der Priester hatte eine seelsorgerliche Aufgabe zu erfüllen. Wenn also jetzt der Israelit mit seinem Opferlamm zu ihm kam und die Opferbringung darbrachte, wollte er auch Gewissheit haben, ist jetzt alles wieder gut? Ist jetzt meine Schuld vergeben? Er hat zwar das Tier gebracht, war aber jetzt in der Phase, ist das jetzt genug? Und da kam dieser Heilszuspruch von dem Priester. Fürchte dich nicht. Das ist dieser Heilszuspruch. Fürchte dich nicht. Es ist gut. Für uns bedeutet das, wenn wir zum Kreuz gehen. Fürchte dich nicht. Das ist dieser Heilszuspruch. Und jetzt kommt aber hier die Begründung, ich bin bei dir. Und die Ankündigung, ich will dich erretten. Dieser besondere Nachdruck liegt im Wort, fürchte dich nicht. Nicht nur eine Mahnung zur Furchtlosigkeit, sondern auch der Zuspruch, dass die Angst jetzt besiegt ist. Jeremia spricht mit Jahwe so, wie er es gewohnt ist. Und Jahwe wiederum spricht mit ihm so, wie er es gewohnt ist, wie er es als Priestersohn geläufig kannte. Ich komme noch einmal zu dem Apostel Paulus zurück, dieser große, gewaltige Mann. Der ist in Korinth, in dieser heidnischen Hafenstadt und verzagt. Und dann spricht der Herr zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und danach, nachdem Paulus dieses Wort hört, bleibt er noch mal 1,5 Jahre in Korinth. Aber er war auch dabei am Verzagen. Er wollte aufgeben. Und so, genau so müssen wir den Missionsbefehl lesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Weil ihm alle Macht und alle Gewalt gegeben ist. Wenn Gott sendet, dann ist er persönlich beteiligt. Und das verbindet Gott uns mit ihm. Was bedeutet dir diese Zusage? Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten. Die Tatsache, dass Gott erretten kann, werden wir erst erfahren, wenn wir uns senden lassen. Sonst ist es Theorie. Aber wenn du unterwegs bist, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wirst du merken, wie er hilft. Keine Sendung ohne Selbstzusendung Gottes zu dem, die gesandt werden sollen. Aber auch, und das haben wir gelesen, keine Reinigung. Keine Sendung ohne die Worte Gottes in dem Mund des Boten. Und das ist jetzt die Ausrüstung, die Jeremia bekommt. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jahwe selbst legt seine Worte in Jeremias Mund. Und es ist hier bemerkenswert, dass wir vom Mund sprechen und nicht vom Herzen. Ich weiß natürlich, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich weiß auch von dem steinernen und fleischernen Herz. Und ich weiß auch, dass Gott oder der Herr Lydia das Herz auftat. Aber die Gefahr bei dem Herzen besteht in der Herzensfrömmigkeit, in der gefühlsmäßigen Seligkeit, aber auch in des Herzens Trug. Jeremia lehrt uns das später in Kapitel 23. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lügen weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug? Oder auch bei Hesekiel können wir das auch nachlesen. Das Alte Testament und der Berufungsbericht Jesajas, den wir gerade gelesen haben, spricht von den unreinen Lippen. Und wir reden und haben gehört, wie der Mund angerührt wurde und die Lippen berührt wurden, damit die Schuld genommen sei und die Sünde gesühnt ist. Wenn der Herr nicht selbst die Worte in unseren Mund legt, haben wir nichts zu sagen. Ihr werdet festgestellt haben, dass ich abweichend von den anderen Verkündigungen nach dem Predigtext die Worte Davids aus Psalm 51, 17 zitiere. Das ist der vierte Bußpsalm, als der Prophet Nathan zu David gekommen war, nachdem er zu Bethsheba eingegangen ist. Ich sage gewöhnlich: Herr, tue meinen Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Das macht mich nicht heiliger. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich es nicht wert bin, hier vorne zu stehen, um dem nachzugehen, was Gott mir aufgetragen hat. Was im Mund und auf den Lippen liegt, ist abrufbar. Und die Worte Gottes werden gegeben, damit sie weitergegeben werden können. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass gerade die Worte eine besondere Rolle auch in der Bibel spielen und sprechen. Wir haben den messianischen Abschnitt bei Mose in 5. Mose 18. Und dann sagt er, dass ein Prophet kommen wird, wie er war, und dann, den will er erwecken, und meine Worte sollen in seinem Mund sein. Der soll zu ihm reden, alles, was ich ihm gebiete. Und wer meine Worte nicht hören wird, der wird, die er redet in seinem Namen, von dem will Gott es fordern. Also die Worte, die gesprochen werden, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, haben einen bestimmten Sendungsbefehl. Also zum Beispiel, als Jesus unterwegs ist, im Johannesevangelium 6 können wir das nachlesen, da fordert er in einer harten Rede eine Entscheidung. Und die Konsequenz war, dass viele Menschen sich von Jesus abgewandt haben. Und dann stellt er diese Frage auch an die Jünger: Wollt ihr auch gehen? Und Petrus als Sprecher sagt dann: Herr, wohin wollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das sind die Unterschiede eben in den Worten. und die Jeremia jetzt hier sprechen soll. Frage an uns: Welche Worte sprechen wir zur Ehre Gottes aus? Welche Worte tragen wir bei? Und jetzt erst quasi am Schluss erfolgt der Auftrag an Jeremia. Das ist dann der letzte Punkt. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst, bauen und pflanzen. Es waren natürlich die babylonischen Heere des König Nabukadnezar II., die in mehreren Etappen kamen und das vernichtende Werk an dem Volk Israel ausführten. Aber was hier gesagt wird, ist, dass das Wort des Menschen Jeremias ist, der das Gericht vollzieht. Optisch sind es die Heere, aber der Auftrag kommt von Jeremia über Gott. Gott gibt den Auftrag, dass Jeremia einreißen soll. Und zu diesem Niederreißen gehörte, wenn wir jetzt das Buch ein wenig lesen, gehören diese falschen Propheten, gehört die Vernichtung der Irrlehren, die auch teils durch Träume belegt wurden, gehört diese falsche Sicherheit, die die Juden in dem Gebäude des Tempels versahen. Das Bauen und Pflanzen hat Jeremia nicht mehr sichtbar miterlebt. Für Jeremia ist es eine Verheißung geblieben. Und für uns, die wir das nachlesen können, was nach dem Tode von Jeremia geschah, ist es ein weiterer Beweis der Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Stellen wir uns die Frage: Was ist mein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Die besondere Aufgabe des Jeremias, die Anrede Jahwes an Jeremia, die Ausrede des Jeremias, die Antwort Jahwes, die Aufmunterung Jahwes, die Ausrüstung Jahwes, die Aufgabe Jahwes an Jeremia. Ich lese den Predigttext noch einmal, damit wir es noch einmal im Zusammenhang vornehmen können. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst, bauen und pflanzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.